Wir hören die Lesung für den heutigen Sonntag. Der Predigttext ist aufgezeichnet in Jesaja im 54. Kapitel, dort die Verse 1 bis 17. Freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht geboren hast. Brich in Jubel aus und jauchze, die du keine Wehen hattest. Denn die Einsame hat mehr Kinder als die Verheiratete, sagt der Herr. Mach den Raum deines Zeltes weit und dehne die Zeltdecken deiner Wohnung aus. Spare nicht, spanne deine Seide lang und strecke deine Pflöcke fest, denn du wirst dich zur Rechten und zur Linken ausbreiten. Und deine Nachkommen werden die Nationen beerben und in den verwüsteten Städten wohnen. Fürchte dich nicht, denn du sollst nicht zu Schanden werden. Sei nicht beschämt, denn du sollst nicht zu Spott werden, sondern du wirst die Schande deiner Jungfrauschaft vergessen und nicht mehr an die Schmach deiner Witwenschaft denken. Denn der dich gemacht hat, ist dein Mann. Herr Zebaoth heißt sein Name. Und der Heilige in Israel, dein Erlöser, der Gott der ganzen Welt genannt wird. Denn der Herr hat dich zu sich gerufen wie eine verlassene und von Herzen betrübte Frau und wie eine Frau der Jugendzeit, die verstoßen wurde, sagt dein Gott. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich über dich erbarmen, sagt der Herr, dein Erlöser. Denn das soll mir sein wie die Wasser Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr die Erde überfluten sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen will und dich nicht mehr schelten werde. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel wanken, aber meine Gnade soll nicht vor dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht wanken, sagt der Herr, dein Erbarmer. Du Elende, über die alle Wetter gehen, du Ungetröstete. Sieh, ich will deine Steine in Hartmörtel legen und will deinen Grund mit Saphiren legen und deine Zinnen aus Rubinen machen und deine Tore mit Karfunkeln und all deine Grenzen mit erlesenen Steinen. Und alle deine Kinder werden vom Herrn gelehrt und groß ist der Friede deiner Kinder. Du sollst auf Gerechtigkeit gegründet sein. Du wirst fern von Gewalt und Unrecht sein, sodass du dich nicht davor fürchten musst und nicht vor Schrecken, denn er soll sich dir nicht nähern. Siehe, wer will sich gegen dich zusammenrotten und dich überfallen, wenn sie sich ohne mich zusammenrotten? Siehe, ich schaffe es, dass der Schmied, der die Kohlen im Feuer aufbläst, eine Waffe daraus macht nach seinem Handwerk. Und ich schaffe es, dass der Verderber sie zerstört. Keine Waffe, die gegen dich gerichtet wird, wird erfolgreich sein. Und jede Zunge, die sich im Gericht gegen dich erhebt, sollst du verurteilen. Das ist das Erbe der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit von mir, sagt der Herr. Worte unseres lebendigen Gottes.
Danke, Johannes. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass wir deine Stimme hören durften. Schenk du uns auch weiterhin, dass wir nun dein lebendiges Wort hören und dass es nicht verloren geht, sondern in unseren Herzen Wurzeln greift. In Jesu Namen. Amen. Wer gerne Sport im Fernsehen schaut, dem boten sich ja in den letzten Wochen gleich zwei große Sportereignisse an. EM und Olympia, für manche genau das Richtige gegen Langeweile, für andere wird Langeweile genauso definiert. Ich weiß nicht, wo du auf diesem Spektrum liegst, aber ich selbst habe mir solche Ereignisse eigentlich immer gern angeschaut. Schade ist vielleicht, dass der Sport von Kommerzialisierung und Politisierung etwas zu oft in den Hintergrund gedrängt wird heutzutage, Aber wenn man sich davon die Laune nicht verderben lässt, dann kann man auch heute noch über Leichtathleten und Fußballtore jubeln, auch wenn es mit der deutschen Olympiabilanz dieses Jahr nicht so gut ausgefallen ist, dann es war doch viel Gutes dabei, denke ich. Nur auch das heutige Kapitel, das wir gerade gelesen haben, beginnt mit großem Jubel. Schaut euch das nochmal an, Vers 1. Freue dich, brich in Jubel aus und jauchze. Und auch hier ist der Grund ein entscheidender Sieg, nämlich der Sieg in Kapitel 53 unmittelbar davor. Wie letzte Woche unschwer zu erkennen war, ging es dabei allerdings nicht um irgendein harmloses Sportereignis, sondern um Gottes Rettungsplan für Jerusalem. Dieser Plan nahm eine entscheidende Wendung. Jerusalem steht dabei stellvertretend zuerst für das Volk Israel, aber wie wir in den vorherigen Kapiteln auch gesehen haben, wurde dieser Fokus immer breiter und breiter, bis Jerusalem an dieser Stelle für Gottes Volk aus allen Nationen steht. Wenn also Jerusalem in Vers 1 Anlass zu großem Jubel hat, dann haben auch wir genauso viel Grund zu großem Jubeln. Rufen wir uns deshalb kurz in Erinnerung, worum es in Gottes Rettungsplan für Jerusalem eigentlich ging. Jerusalem war von den Babyloniern eingenommen und zerstört worden, die Bevölkerung verschleppt. Und der Grund dafür ist für alle klar. Die Propheten hatten keinen Zweifel daran gelassen, dass der Gott, der das Volk aus Ägypten errettet hatte, der dem Volk das Land Kanaan geschenkt hatte, der dafür auch Dankbarkeit und Liebe verdient hatte und nebenbei, genauso wie er ja auch von uns Dankbarkeit und Liebe für all das verdient hat, was er uns jeden Tag, jeden Augenblick unseres Lebens schenkt, dieser Gott war zornig über Jerusalem. Das Problem war nämlich folgendes: Israels Herz war kalt geblieben gegenüber Gott. Und das war zutiefst ungerecht. Und nicht nur das, sondern die Diagnose, die Gott durch den Propheten Jesaja verkündet, lautet: dieses Herz ist unheilbar krank. Egal welche Liebesbeweise Gott seinem Volk erbringt, egal wie oft er ihnen vergibt, wie oft er sich neu über sie erbarmt, ihr Herz wendet sich immer wieder von ihm ab. Und so musste Jerusalem die bittere Erfahrung machen, dass man nicht im Frieden leben kann, wenn man keinen Frieden mit Gott hat. Man kann nicht im Frieden leben, wenn man keinen Frieden mit Gott hat. Die Stadt wird zerstört und auch wenn die Einwohner 70 Jahre später zurückkehren dürfen, stellt sich angesichts dieser unheilbaren Herzenskrankheit Israels die unumgängliche Frage: Gibt es Hoffnung für die Rückkehrer? Ist Frieden zwischen Gott und Mensch überhaupt möglich? Und wenn ja, wie? Die Antwort, die Gott im Buch Jesaja gibt, lautet: Ja, es gibt Hoffnung. Ja, Friede ist möglich, aber er erfordert Gerechtigkeit. Israel muss gerecht vor Gott stehen, damit Gott ihm Frieden schenken kann. Und im Moment steht es ungerecht vor Gott. Es muss also eine Möglichkeit geben, wie das ungerechte Israel gerecht gesprochen werden kann, ohne dass Gott am Ende selbst Ungerechtigkeit duldet. Denn wenn er Ungerechtigkeit nicht ahndet, würde er sich selbst mitschuldig am Unrecht machen. Gottes Gerechtigkeit muss also Genüge getan werden. Und in Kapitel 53 sahen wir letzte Woche den hohen Preis, den Gerechtigkeit fordert. Gott wird einen gerechten Menschen, seinen Knecht, Gottes Knecht, in die Welt senden. Und weil ein gerechter Mensch nicht für seine eigene Ungerechtigkeit vor Gott gerade stehen muss, kann er die Ungerechtigkeit anderer auf sich nehmen und den Preis dafür zahlen. Genau das, genau mit diesen Worten endet auch der vorige Abschnitt in Jesaja Kapitel 53, Vers 11. Dort erklärt Gott: Mein Knecht, der Gerechte, wird viele gerecht machen, denn er trägt ihre Sünden. Mein Knecht, der Gerechte, wird die Ungerechten gerecht machen, indem er ihre Sünden trägt. Und das hat Jesus Christus am Kreuz vollbracht. Das sieht Jesaja 700 Jahre vorher voraus. Jesus hat die Ungerechten von Schuld und der verdienten Strafe befreit und Jesus macht damit Frieden möglich zwischen Gott und Mensch. Das ist der Ausgangspunkt für Kapitel 54 und der Auslöser für Jerusalems Jubel in Vers 1. Jesus hat den Sieg errungen. Und wenn wir am Jubel über diesen Sieg teilhaben wollen, dann müssen wir zu diesem Team gehören, für das Jesus den Sieg errungen hat. Wir müssen zum Team Jerusalem gehören oder Team Zion, wie Jerusalem hier in Vers 11 genannt wird. Dazu später noch mehr, aber der Sieg von Jesus lautet Gerechtigkeit. Gerechtigkeit wird möglich. Und jetzt schauen wir uns an, was genau Jesus durch diesen Sieg, durch diese Gerechtigkeit für andere eigentlich erreicht hat. Und von diesem Sieg darf Zion gleich 5 Trophäen mit nach Hause nehmen. Und die schauen wir uns in der Reihenfolge an. Ich glaube, ich habe es hier etwas vermischt. Wir schauen es uns in der Reihenfolge an, wie sie in diesem Abschnitt auftauchen. Und die erste lautet Gottes neuer Segen. Gottes neuer Segen. Von Gottes neuem Segen, wenn ihr den Zettel vor euch habt, handeln die Verse 1 bis 3. Und im Hintergrund stehen dabei die Verheißungen an Abraham. Die Verheißung von Nachkommen, von Land und von Segen. Ja, wer Bibel für alle gemacht hat, der weiß, das sind die 3 Verheißungen an Abraham. Und diese 3 werden wieder möglich. Brich in Jubel aus und jauchze, die du keine Wehen hattest, denn die Einsame hat mehr Kinder als die Verheiratete, sagt der Herr. Zu Abrahams Zeiten war Sarah die Unfruchtbare, der Nachkommen verheißen wurde. Und in hohem Alter mit 100, Abraham war 100, mit 91 gebiert sie dann tatsächlich Isaak. Aber hier ist es Jerusalem, die nicht einmal geboren hat. Das Wunder ist viel größer noch, könnte man sagen, die keine Wehen hatte. Diese Stadt hat mehr Kinder als sie verheiratet. Ja, wie kann eine Unfruchtbare Kinder haben, wenn sie nie geboren hat? Und wie, wenn sie keine Wehen hatte? Nun, die Kinder bestehen eben aus den Nachkommen des Knechts, von denen es hier in diesem Vers heißt, wenn er sein Leben als Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen haben und die Tage seines Lebens verlängern. Er wird Nachkommen haben. Alle, die auf Jesus vertrauen, werden seine Nachkommen. Und das Neue Testament nennt sie Kinder Gottes, gibt damit einen deutlichen Hinweis darauf, dass die ersten Christen genau wussten, dass Jesus nicht nur durch und durch Mensch war, voll und ganz, sondern eben auch Gott. Die Nachkommen dieses Knechtes sind Gottes Kinder und diese Kinder werden zu Jerusalems Nachkommen. Die Verheißung von Nachkommen wird also auf ziemlich unerwartete Weise erfüllt. Gottes Kinder, die Nachkommen von Jesus, werden als Kinder des unfruchtbaren Jerusalem gezählt. Unfruchtbar deshalb, weil sie aufgrund ihrer Herzenshärte keine Kinder hervorbringen konnte, die Gott liebten. Und solche Nachkommen wünscht sich Gott. Die erste Verheißung an Abraham wird also erfüllt, Nachkommen. Jerusalems Zelt wird gefüllt, dass die Nähte platzen, entgegen aller Erwartungen, und das ruft Staunen und Jubel hervor. Die zweite Verheißung an Abraham lautete Land. Abraham wurde das Land Kanaan verheißen, und auch diese Verheißung wird durch den Sieg von Jesus völlig übererfüllt, wenn wir uns Vers 3 anschauen. Auf unserem Handzettel dort lesen wir, du wirst dich zur Rechten und zur Linken ausbreiten und deine Nachkommen werden die Nationen beerben und in den verwüsteten Städten wohnen. Ja, diese Sprache lehnt sich einerseits an die Eroberung des Landes Kanaan unter Josua an, ja, die Nationen beerben, diese Sprache wird dort verwendet, aber in Vers 3 ist nicht mehr nur die Rede von den 7 Nationen in Kanaan. Jerusalems Nachkommen werden alle Nationen beerben. Und das gibt dem Sieg von Jesus unmittelbar eine globale Perspektive. Was genau Nationen beerben bedeutet, das lässt sich am besten einordnen, wenn wir uns die vorigen Kapitel in Erinnerung rufen und was wir dort über diesen Gottesknecht Jesus erfahren haben. Er soll zum Licht aller Nationen werden. Seine Erlösung gilt nicht nur für Jerusalem, seine Rettung, sondern alle Nationen bis an die Enden der Erde. Das heißt, Zion wird nicht mit militärischen Mitteln andere Länder einnehmen und dadurch die Nationen beerben, sondern mit der Botschaft vom Sieg Jesu wird sie die Herzen der Menschen einnehmen, indem sie sich nicht mehr an ihre nationale Identität hängen, sondern an ihre neue Identität in Jesus, sich an ihm festmachen, wird Gottes Stadt Zion die Nationen beerben. Gottes neuer Segen war die erste Trophäe. Die zweite lautet Gottes neue Liebe. Gottes neue Liebe bedeutet nicht, dass Gott sein Volk nicht vorher geliebt hat. Aber die Schuld des Volkes trennte Gott von den Menschen. Und erst durch den Sieg von Jesus wird Versöhnung, wird die Beziehung mit Gott überhaupt wieder möglich. Und es ist eine Beziehung, die man am besten so wie in Vers 5 beschreiben kann. Dort heißt es, denn der dich gemacht hat, ist dein Mann. Herr Zebaoth heißt sein Name, das ist sein Name für Gott. Und der Heilige in Israel ist dein Erlöser, der Gott der ganzen Welt genannt wird. Man muss sich eine vollkommene Ehe vorstellen. Perfekte Harmonie, vollkommenes Einssein, leidenschaftliche Liebe füreinander, unzertrennlich. Das ist die Beziehung, die Gott durch den Sieg am Kreuz und in der Auferstehung mit seinem Volk schafft. Vollkommene, perfekte Ehe. Gott sagt, ich bin dein Mann. Und im Kontext hier geht es vor allem um die Furcht vor Zurückweisung. Hier heißt es, fürchte dich nicht, denn du sollst nicht zu Schanden werden, sei nicht beschämt, denn du sollst nicht zu Spott werden, in Vers 4. Und diese Furcht vor Zurückweisung ist natürlich gut zu verstehen, wenn man sich Jerusalems Vergangenheit in Erinnerung ruft. Das Bewusstsein von Schuld, von Unwürdigkeit sitzt unheimlich tief. Und vielleicht so tief, dass es schwer wird anzunehmen, dass Jesus diese Trennung, diese Unwürdigkeit, die Schuld überwunden hat. Vollkommene Versöhnung, vollkommene Annahme bei Gott ist manchmal schwerer zu begreifen, als sie zu ergreifen ist. Wir müssen sie nur glauben. Und wiederum, wenn wir ins Neue Testament blicken, lassen die Verfasser dort keinen Zweifel, wer Braut und Bräutigam ist. Hier wird Gott als Mann bezeichnet. Im Neuen Testament ist Jesus Christus der Bräutigam der Gemeinde. Die Gemeinde ist die Braut, ist das neue Jerusalem, laut Epheser 5. Und wenn du dich fragst, ob Jesus dich wirklich lieben kann, dann schau auf den Sieg von Jesus und hör diese Worte. Du sollst nicht zu Schanden werden, sagt Gott. Sei nicht beschämt. Gott hat dich in seine Gemeinde berufen und das heißt, er liebt dich vollkommen. Er liebt die Gemeinde vollkommen, deshalb liebt er dich vollkommen. Du bist Teil der Braut Gottes. Der dritte Punkt ist Gottes ewige Gnade. Und das ist die dritte Trophäe, könnte man sagen, von diesem Sieg, den wir mit nach Hause tragen dürfen, Gottes ewige Gnade. Lesen wir ab Vers 8. Ich habe mein Gesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen. Also hier geht es um die Zerstörung Jerusalems und die Wegführung aus dem Land. Aber, sagt er, aber mit ewiger Gnade will ich mich über dich erbarmen, sagt der Herr, dein Erlöser. Mit ewiger Gnade heißt dann Gottes Zuwendung für dich, für seine Gemeinde, als Bräutigam und als Ehemann wird sich nie etwas ändern. Vielleicht hast du diese Woche etwas getan, was dich daran zweifeln lässt, ob Gott dich noch liebt. Vielleicht war es online, vielleicht auf Arbeit, vielleicht in irgendeiner Beziehung. Vielleicht hängt diese Sorge auch schon lange über dir und vielleicht passiert irgendetwas in deinem Leben immer wieder, das sich zweifeln lässt. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir darüber in der Gemeinde reden können, im Hauskreis vielleicht. Aber eins sollen wir wissen, Gottes ewige Gnade lässt uns nie im Stich. Du bist gerettet, nicht weil du vollkommen bist, nicht was du getan hast, macht dich vor Gott geliebt, sondern weil Jesus vollkommen war, weil er gesiegt hat, wird diese Gnade nie aufhören. Gottes ewige Gnade ist zum Glück nicht auf uns gegründet, sondern auf Jesus. Und deshalb liebt Gott dich nicht nur, solange du alles richtig machst. Wir werden nicht einmal gerettet und müssen dann selbst dafür arbeiten, dass wir gerettet bleiben. Nein, Gottes ewige Gnade bedeutet, er liebt dich immer vollkommen, weil er dich gerettet hat. Ein für alle Mal. Und nichts in aller Ewigkeit kann jemals etwas daran ändern. Viertens, Gottes neuer Bund des Friedens. In Vers 9 und 10 ist von der vierten Trophäe die Rede, Gottes Bund des Friedens. Wir haben anfangs schon über den Frieden gesprochen, den Jesus am Kreuz gewonnen hat. Deshalb nur kurz hier in Vers 9 wird dieser Bund des Friedens mit dem Bund mit Noah verglichen. Nach der Flut hatte Gott ihm verheißen, dass er die Erde nie mehr überfluten wird. Das heißt nicht, dass es keine Hochwasser mehr geben wird. Das mussten wir gerade auf tragische Weise erleben. Aber Vers 9 erklärt, was damit gemeint ist. Vers 9, er sagt, ich habe geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen will und dich nicht mehr schelten will. Mit anderen Worten, wer zu Jesus gehört, der hat Frieden mit Gott. Und Jesus sagt ganz klar, dass dieser ein Frieden ist, den die Welt gar nicht kennt, den sie nicht begreifen kann. Und das heißt nicht, dass es kein stoischer Friede, kein Zähne zusammenbeißen und Augen zu und durch, so tun, als ob uns Chaos und Krisen unberührt lassen würden, sondern es ist ein Frieden, den Gott mitten im Kampf schenkt. Mitten in den Stürmen, mitten in den Krisen und in Katastrophen in unserem Leben und in dieser Welt, in all dem schenkt Gott einen Frieden, den niemand uns rauben kann. Er zürnt nicht mehr. Wir sind eins mit ihm. Und diesen Frieden kann man auch ganz praktisch und konkret finden. Den muss man ergreifen. Erstens, indem wir uns Jesus anvertrauen. Ja, wenn du diesen Schritt noch nicht gegangen bist, dann komm ans Kreuz. Am Kreuz hat er Frieden zwischen Gott und Mensch geschaffen. Aber die Bibel spricht auch davon, wo man diesen Frieden in dieser Welt finden kann. Nämlich in einer tiefen und engen Gottesbeziehung. Und ich will die entsprechende Stelle im Philipperbrief mit eigenen Worten zusammenfassen. Wenn wir die Augen offen halten für das, was nicht stimmt, werden wir den Frieden nicht finden. Wir werden immer in Unruhe leben. Wenn wir sie aber offen halten für Gründe, dankbar zu sein, für Dinge, die Gott uns geschenkt hat, für die guten Dinge, die Gott immer wieder um uns herum und in uns bewirkt. Und selbst wenn es keinen anderen Grund geben würde, außer dem einen, dass Jesus für uns gestorben ist, dann gibt es immer einen Grund zur Dankbarkeit. Und in Dankbarkeit, indem wir erkennen, dass Gott uns beschenkt, dass Gott es gut mit uns meint, dass er uns liebt, wird Gottes Frieden erfahrbar. Dankbarkeit ist ein Schlüssel dafür, wie wir diesen Frieden auch ergreifen. Und das ist natürlich nur die eine Seite. Die andere Seite ist, wir dürfen auch das vor Gott bringen, was uns bewegt. Wir dürfen unsere Sorgen beim Abladen wie ein Kind, das weiß, dass sein Papa sich darum kümmern wird. Genau so wird der Friede Gottes in unseren Herzen regieren, wenn wir unsere Sorgen und Nöte an ihn abgeben. Und je öfter wir das tun, umso besser. Noch eine letzte Trophäe darf Zion, dürfen wir mitnehmen von Jesus' Sieg. Und das ist eine neue und unverrückbare Sicherheit. Eine neue Sicherheit von Gott. Gott selbst wird seine Stadt bauen, lesen wir ab Vers 11. Dort heißt es, du Elende, über die alle Wetter gehen, du Ungetröstete, sieh, ich will deine Steine in Hartmörtel legen und will deinen Grund mit Saphiren legen und deine Zinnen aus Rubinen machen und deine Tore mit Karfunkel und all deine Grenzen mit erlesenen Steinen. Falls der ein oder andere vielleicht schon mit drauf und dran war, Flugtickets nach Jerusalem zu buchen und dort in ein Zelt zu ziehen, dann bekommen wir hier noch einmal diesen ganz starken Eindruck in diesem Abschnitt, dass es sich bei diesem Zion nicht um eine irdische Stadt handelt. Beim Hartmörtel ist das vielleicht noch nicht ganz eindeutig, aber wenn es dann mit Saphiren und Rubinen und Karfunkeln weitergeht, dann merkt man, hier ist eine unsichtbare Stadt, eine geistliche Stadt gemeint, eine himmlische Stadt. Wir müssen nicht nach Jerusalem in Israel ziehen, um Teil von Zion zu sein. Jeder, der sein Vertrauen auf Jesus gesetzt hat, ist schon Teil von diesem unsichtbaren Jerusalem. Und die Pracht, von der hier die Rede ist, ist für die Welt unsichtbar. Und sie ist eine Pracht, die mitten im Unwetter, im Sturm trotzdem sichtbar wird. Hier ist von einer Elenden die Rede, über die alle Wetter gehen. Eine Ungetröstete, der Gott zusagt, ich will deine Steine legen, ich will dein Fundament, ich will dich erbauen. Ja, und in Vers 13 erfahren wir, wo diese Pracht schon heute erkennbar ist. Für die Welt unsichtbar, aber nicht für die, die mit Gottes Augen blicken. Denn Vers 13, dort erfahren wir, dass dieser Glanz aus den Kindern besteht, die vom Herrn gelehrt sind. Dort heißt, alle deine Kinder werden vom Herrn gelehrt und groß ist der Friede deiner Kinder. Jerusalem wird erbaut, nicht aus Steinen, sondern aus Kindern. Und was diese Stadt prachtvoll macht, sind Menschen, die Gott lieben und die sich deshalb auch von ihm lehren lassen, die von ihm lernen wollen. Alle werden vom Herrn gelehrt. Und die Folge eines solchen Lebens ist großer Friede. Am Anfang haben wir gesehen, wenn man keinen Frieden mit Gott hat, kann man auch nicht im Frieden miteinander leben. Der Friede in Gottes Stadt dagegen ist groß, heißt es hier. Weil alle ihr Miteinander nach seinen Vorstellungen gestalten. Das ist ja die Grundlage für Frieden. Eine gemeinsame Basis, dass man sich gegenseitig annimmt und liebt. Seine Liebe hat die Herzen ergriffen, dieser Bewohner. Und so ist es auch aber mit uns heute, als Gemeinde, als Zion heute, sehen wir hier, dass Gott unsere Herzkrankheit überwunden hat. Denn wer würde vom Herrn gelehrt sein wollen, wenn er den Herrn nicht liebt? Alle deine Kinder werden vom Herrn gelehrt. Das heißt, alle lieben den Herrn. Die unheilbare Herzkrankheit ist durch den Sieg von Jesus überwunden, sobald wir Gottes Friedensangebot am Kreuz annehmen. Wir leben in einer prachtvollen Stadt, aber sie ist unsichtbar für die Welt. Und weil dieses Jerusalem unsichtbar ist, weil es eine geistliche Stadt ist, deshalb fällt es vielleicht auch uns manchmal schwer, sie zu erkennen. Wir müssen uns nur umblicken. Dieses Jerusalem ist auf Gerechtigkeit gegründet, heißt es in Vers 14. Nicht auf Stahlbeton, nicht auf Pfählen, die in den Boden eingerammt werden, dass Kinder staunend daneben stehen. Nein, hier handelt es sich um ein viel festeres Fundament, nämlich Gottes Gerechtigkeit. Und weil diese Stadt vor Gott gerecht ist, gibt Gott ihr ihre Sicherheit. Und sie wird nicht wanken, auch wenn die ganze Welt unterginge, wenn die Berge mitten ins Meer senken, Psalm 46, wenn das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen, heißt es in Psalm 46, dann wird doch Jerusalem feststehen. Jerusalem ist auf Gottes neue Sicherheit gebaut. Und diese unsichtbare, diese prachtvolle Stadt, zu der gehören wir und die steht ewiglich. Niemand kann sie einnehmen, niemand kann sie zum Einsturz bringen. Der Sieg von Jesus bedeutet für Zion, Gott selbst ist ihre Sicherheit. 5 Trophäen dürfen die Einwohner Jerusalems vom Sieg Jesu nach Hause mitnehmen. Wenn du an Jesus glaubst, hast du Teil an seinem Sieg, du gehörst zu dieser Stadt. Und falls du diesen Schritt noch nicht unternommen hast, dann möchte ich dich ermutigen, das nicht anstehen zu lassen. Hier geht es um Frieden mit Gott. Es geht um deine Sicherheit. Es geht um deine Zukunft. Wenn du diesen Schritt dagegen schon unternommen hast, dann fragst du dich vielleicht, was nun die angemessene Reaktion auf den Sieg von Jesus ist. Die erste lautet Glauben, das ist klar, aber der Text nennt noch 3 weitere Reaktionen und wie wir sehen werden, sind das völlig natürliche Reaktionen. Aber es sind auch welche, an die man sich von Zeit zu Zeit erinnern muss. Schauen wir uns das der Reihe nach an. In Vers 1, großer Jubel, das ist die erste angemessene Reaktion. Funktioniert die? Okay, also dann hoffen wir mal, dass ihr uns noch zugucken könnt online. Aber wir haben unsere erste Reaktion. Es ist der große Jubel in Vers 1. Und erinnern wir uns doch mal dran, es ist der Blick auf den Sieg von Jesus im vorigen Kapitel, der die Menschen in Jubel ausbrechen lässt. Umgekehrt gilt, wenn der Blick abgelenkt wird von Jesu Sieg, dann gehen Freude und Jubel schnell verloren. Der innere Frieden leidet. Und das sind alles Wegweiser, die uns zeigen, wir müssen in eine Richtung blicken, die uns diese Freude wieder schenkt. Wir müssen uns mehr mit Jesu Sieg befassen. Sein Tod, seine Auferstehung, seinen Platz zur Rechten Gottes, von wo er jetzt regiert. Freude und Jubel kommen aus dem Innern, aus dem Herzen, voller Dankbarkeit, im Frieden mit Gott. Das heißt, wir können sie nicht einfach äußerlich aufsetzen. In der Gemeinde wollen wir keine Heuchler sein. Ja, das heißt, wir wollen ehrlich mit uns sein und manchmal ist es uns nicht nach Jubeln, aber wir wollen nach dieser Freude streben, indem wir den Blick auf den Sieg von Jesus richten. Es ist die angemessene Reaktion, wenn wir uns bewusst machen, dass Jesus uns eine Zukunft geschenkt hat. Und es ist nicht nur die angemessene Reaktion auf den Sieg von Jesus, sondern sie kommuniziert etwas in dieser Welt. Sie zeigt, egal wie es uns in diesem Leben geht, Gottes Segen, Gottes Liebe, Gottes Gnade, Gottes Frieden, seine Sicherheit, sie gehören uns. Die zweite angemessene Reaktion finden wir in Vers 4 und sie lautet, furchtfrei leben. Furchtlosigkeit ist eine Charaktereigenschaft, ja, von der ist hier nicht die Rede. Und manche Leute sind einfach furchtsamer als andere. Aber hier geht es nicht um eine Wesenseigenschaft, sondern um die Reaktion auf Jesu Sieg. Fürchte dich nicht, denn du sollst nicht zu Schanden werden. Sei nicht beschämt, denn du sollst nicht zu Spott werden. Ja, und der Grund, den haben wir uns schon angeschaut, in Vers 5. Der dich gemacht hat, ist dein Mann. Weil du von ihm unermesslich geliebt bist, brauchst du dich nicht mehr zu fürchten. Du brauchst keine Angst zu haben in dieser Welt. Du bist geliebt. Gottes Liebe bedeutet, dass du frei bist, so zu leben, wie es ihm gefällt. Also sie bedeutet, du musst keine Angst davor zu haben, was andere über dich denken. Entscheidend ist nur, dass Gott auf dich blickt und er sagt, geliebt. Ja, wenn du in den Spiegel schaust, dann hast du die Perspektive Gottes und du weißt, diese Person in diesem Spiegel, die ist geliebt von Gott. Und das befreit. Es gibt uns Selbstbewusstsein, Zuversicht, wie wir in dieser Welt auftreten. Die dritte Reaktion ist eine starke Erwartungshaltung und die finden wir in Vers 2. Hier konnte ich mich ehrlich gesagt nicht so richtig für einen Titel entscheiden, aber ich nenne es mal Erwartungshaltung, obwohl es um mehr geht als allein das. Denn in Vers 2 ist Erwartung auch mit Handeln verknüpft. Dort heißt es, mach den Raum deines Zeltes weit. Dehne die Zeltdecken deiner Wohnung aus, spare nicht. Spanne deine Seile lang, stecke deine Pflöcke fest. Das heißt, wer zu Gottes Stadt gehört, der muss sich auf Wachstum einstellen. Ja, der wird ein offenes Zelt haben. Der wird sich darauf vorbereiten müssen, dass dieses Zelt größer werden muss. Und das hat gar nicht so viel mit gemeinen Wachstumskonzepten zu tun, sondern in Vers 11 und folgende, dort haben wir schon erfahren, dass Gott selbst es ist, der diese Stadt baut, aber gerade weil Gott derjenige ist, der uns gebrauchen will, um diese Stadt zu bauen, wissen wir, dass es Erfolg haben will. Wir können sicher sein, dass dieses Zelt aus den Nähten platzen wird. Und darauf müssen wir uns gefasst machen, auch als Gemeinde. Vielleicht nicht gerade jetzt, ja, in den Ferien, aber vielleicht im September, wenn die Leute wieder zurückkommen. Ja, wir wollen nicht unter uns bleiben, wir wollen neue Menschen begrüßen. Und ich frage dich einfach mal, bist du ein Begrüßer? Bist du jemand, der schaut, dass niemand hier rausgeht und denkt, hier ist kein Platz für mich. Hier war niemand, der mich freundlich begrüßt hat. Das wäre furchtbar. Das wäre gegen Gottes Willen. Denn so wie Gott uns eingeladen hat und angenommen hat, so wollen wir unser Zelt weit machen für die Neuen, für die Gäste. Und jedem mit der Erwartungshaltung entgegenkommen, dass sie vielleicht ein neuer Bewohner Jerusalems sind. 5 Trophäen haben wir in Jesaja 54 entdeckt. Und ich hoffe, du hast sie für den Nachhauseweg gut verstaut. Ja, nimm sie mit. Aber lass sie im Laufe der Woche nicht verstauben, sondern hol sie vor. Ja, gib dir Stärkung im Laufe der Woche. Schau dir genau an, was Jesus Sieg für dich erreicht hat. Diese 5 Dinge. Und dann fürchte dich nicht vor der Welt. Du darfst dich freuen, du darfst jubeln. Und du darfst erwarten, dass du in dieser Woche vielleicht schon Menschen begegnest, die du einladen kannst nach Zion. Warum hältst du nicht Ausschau nach denen, die die Zelte Zions füllen? Diese Woche auf Arbeit, unter deinen Freunden, dort, wo Gott dich hinstellt. Lass uns beten. Allmächtiger Gott, wir preisen dich für diese wunderbaren Wahrheiten, die wir hier erkennen durften. Wir danken dir für deinen Segen. Wir danken dir für deine Liebe, deine Gnade, deine Barmherzigkeit und die Sicherheit, die du uns schenkst. Danke, dass wir im Frieden mit dir und miteinander leben dürfen, weil Jesus den Sieg am Kreuz eingefahren hat. Schenk uns, dass wir darüber jubeln und uns freuen. Nicht nur unter uns, sondern auch vor der Welt, damit sie sieht, dass Jesus der ist, an den wir unsere Zukunft hängen, der uns eine Zukunft schenkt. Danke für deine ewige Gnade und schenke du uns Stärkung für diese Woche, damit wir unsere Zelte weit machen und bereit sind für die, die eingeladen werden wollen in die Zelte Jerusalems. In Jesu Namen. Amen.